Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nauseat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 23. Mai 2021, gleich dem 2. Chordot 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. UN-Sicherheitsrat fordert Soforthilfe für Menschen im Gazastreifen. Illegaler Eintritt israelischer Siedler in Al-Aqsa-Moschee. Und Kundgebung in London aus Solidarität mit Palästinensern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. UN-Sicherheitsrat fordert Soforthilfe für Menschen im Gazastreifen. In seiner ersten Erklärung nach dem Ende der Zusammenstöße der israelischen Armee und den palästinensischen Widerstandsgruppen hat der UN-Sicherheitsrat sofortige humanitäre Hilfe für den Gazastreifen gefordert und die Notwendigkeit eines vollständigen Waffenstillstands unterstrichen. Rund zwei Wochen nach amerikanischen Stolpersteinen forderte der Weltsicherheitsrat in einer am Samstagabend abgegebenen Erklärung sofort Hilfe für die Palästinenser, insbesondere die Bewohner des Gazastreifens. Nun müsse es um einen raschen Wiederaufbau und eine Wiederaufnahme von ernsthaften Gesprächen gehen, sagte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Das israelische Außenministerium reagierte auf die Erklärung und drückte seine starke Unzufriedenheit darüber aus, dass der Sicherheitsrat das Raketenfeuer palästinensischer Widerstandsgruppen nicht verurteilt habe. Am Samstagabend drohte der israelische Kriegsminister Benny Gantz mit der Ermordung der Führer der Hamas-Widerstandsbewegung und behauptete, dass die Möglichkeit einer erneuten Besetzung des Gazastreifens in der Zukunft bestehe. Nach Inkrafttreten der Waffenruhe äußerte sich ein Vertreter der Hamas zu den Forderungen der Gruppe. Azad el-Reshir, Mitglied des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Israel die Gewalt in Al-Quds Jerusalem nun beenden und die Schäden durch die Bombardierung wiedergutmachen müsse. Es wurde bekannt, dass der Eigentümer des durch einen israelischen Raketenangriff zerstörten Gebäudes im Gazastreifen mit Medienbüros vor den Internationalen Strafgerichtshof zieht. Sein Mandat sei der Ansicht, dass der Luftangriff am Samstag vergangener Woche ein Kriegsverbrechen gewesen sei, teilte der Anwalt des Gebäudebesitzers mit. Illegaler Eintritt israelischer Siedler in die Al-Aqsa-Moschee. Eine Anzahl israelischer Siedler hat mit Unterstützung des Militärs des Regimes erneut illegal das Gebäude der Al-Aqsa-Moschee betreten. nur zwei Tage nach der Ankündigung der Waffenruhe zwischen dem israelischen Regime und dem palästinensischen Widerstand im Gazastreifen, sind einige israelische Siedler an diesem Sonntagmorgen mit Unterstützung des Militärs des Regimes illegal in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen. Letzte Nacht stießen israelische Streitkräfte mit Palästinensern zusammen, die sich im Viertel Sheikh Jarrah in Al-Quds Jerusalem versammelt hatten. Die israelischen Sicherheitskräfte zerstreuten die Palästinenser mit Tränengas und Wasserwerfern. Der palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass bei den Zusammenstößen eine Anzahl von Palästinensern verletzt wurde. Nach 11 Tagen Kampfhandlungen zwischen Israel und dem palästinensischen Widerstand im Gazastreifen schweigen nun die Waffen. Um 2 Uhr Ortszeit, 1 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit am Freitag, trat die vereinbarte Waffenruhe in Kraft und hielt auch zunächst. Bei den jüngsten Zusammenstößen griff das zionistische Regime Wohngebiete an und tötete palästinensische Frauen und Kinder. Kundgebung in London aus Solidarität mit den Palästinensern. Hunderte von Menschen haben sich am Samstag in der britischen Hauptstadt London versammelt, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden und das Verbrechen des israelischen Regimes zu verabscheuen. Laut den Organisatoren der Kundgebung ist die britische Regierung seit langem mit militärischer, diplomatischer und finanzieller Unterstützung von Tel Aviv an den Verbrechen und brutalen Angriffen des zionistischen Regimes gegen die Palästinenser beteiligt. Die Demonstranten skandierten Parolen wie "Stopp den Krieg gegen die Palästinenser". Inmitten von Zusammenstößen zwischen dem palästinensischen Widerstand und den israelischen Besatzern demonstrierten Tausende von Menschen in der Londoner Innenstadt und forderten die britische Regierung auf, einzugreifen, um die Militäreinsätze des israelischen Regimes zu stoppen. Auch in der deutschen Hauptstadt Berlin gab es am Samstag ähnliche Kundgebungen. Am Montag, dem 10. Mai, startete das israelische Regime eine neue Offensive auf den Gazastreifen aus Luft, Land und Meer. In diesem Krieg feuerte der palästinensische Widerstand im Gazastreifen mehrere Raketen auf die israelischen Aggressoren. Der Schritt veranlasste das israelische Kabinett, am Donnerstagabend einem Waffenstillstand zuzustimmen, nachdem es die Raketenangriffe von Widerstandsgruppen in Gaza nicht stoppen konnte. Bei den brutalen Übergriffen und Angriffen der israelischen Besatzer auf den Gazastreifen wurden 243 Palästinenser, darunter 69 Kinder, 39 Frauen und 17 ältere Menschen getötet und 1910 weitere verletzt. Syrien kritisiert Frankreichs Intervenieren der Äußerungen zur Präsidentschaftswahl. Die syrische Regierung hat die intervenierenden Äußerungen des französischen Außenministeriums zur Präsidentschaftswahl im arabischen Land kritisiert und betont, dass nur Syrer das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben und keine ausländische Partei sich in die Angelegenheiten Syriens einmischen darf. Die Rüge kam, nachdem ein französischer Außenminister am Freitag behauptete, die syrischen Präsidentschaftswahlen seien ungültig und illegal. Das syrische Außenministerium teilte der offiziellen Nachrichtenagentur Sana am Samstag in einer Erklärung mit, dass die Wahl eine souveräne syrische Angelegenheit sei und keine ausländische Partei das Recht habe, sich darin einzumischen. Die Arabische Republik Syrien betrachtet die Erklärung des Sprechers des französischen Außenministeriums zu den Präsidentschaftswahlen in Syrien als wertlos, da diese Wahlen eine syrische Souveränitätsangelegenheit schlechthin sind und keine ausländische Partei das Recht hat, sich in diese einzumischen. Dies ist überhaupt nicht ihr Anliegen, um seine Meinung zu äußern, zitierte Sana eine offizielle Quelle des syrischen Außenministeriums. Die Quelle sagt, die große Beteiligung der im Ausland lebenden Syrer an den Wahlurnen auf der ganzen Welt, einschließlich in der französischen Hauptstadt Paris, sei die sprachmächtigste Antwort auf solche unbegründeten Äußerungen. Die offizielle Quelle betonte auch, dass die falschen Ansätze der französischen Regierung in Syrien den Stabilisierungsprozess im arabischen Land niemals behindern könnten. Die französische Regierung sollte sich bewusst sein, dass sie zusammen mit anderen Syrern feindlich gesinnten Ländern die volle Verantwortung für das Blutvergießen und die Zerstörung im Land trägt, indem sie den Terrorismus und die illegitimen Zwangsmaßnahmen gegen das syrische Volk unterstützt, schrieb Sana. Am Donnerstag begannen syrische Auswanderer und Flüchtlinge mit der Abstimmung für die für den 26. Mai geplanten Präsidentschaftswahlen in Syrien. Berichten deuten auf eine große Wahlbeteiligung in Wahllokalen in syrischen Botschaften im Ausland hin. Polen kauft türkische Drohnen. Zum ersten Mal wird Polen als erstes NATO-Mitglied in der Türkei hergestellte Militärdrohnen kaufen. Das polnische Verteidigungsministerium gab seine Entscheidung bekannt, 24 Militärdrohnen aus der Türkei zu kaufen. Somit wird Polen das erste NATO-Mitglied sein, das in der Türkei hergestellte Drohnen kauft. Die Bayraktar TB2-Drohnen, von denen die erste nächstes Jahr nach Polen geliefert wird, sollen mit Geschossen zur Panzerabwehr bestückt werden. Sie hätten sich bereits in Kriegseinsätzen bewährt. Polen wird auch Schulungen und technische Dienstleistungen erhalten, um die Drohnen zu warten. Der Vertrag zum Kauf der Drohnen wird nächste Woche während des Besuchs des polnischen Präsidenten in der Türkei unterzeichnet. Bayraktar-Drohnen wurden bereits in der Republik Aserbaidschan, Katar und Libyen geliefert. Erst kürzlich hatte das NATO-Mitglied Kanada Ausfuhren für seine Drohnentechnologie in die Türkei mit der Begründung gestoppt, die Waffen seien vom Militär Aserbaidschans im Kampf gegen Armenien um die Enklave Bergkarabach eingesetzt worden. Größtes US-Seekriegsspiel seit Jahrzehnten mit 25.000 Streitkräften in 17 Zeitzonen. Zehntausende amerikanische Seeleute und Marinekräfte werden am größten US-Seekriegsspiel in einer Generation teilnehmen, um sich über weite Entfernungen auf mögliche Konflikte mit China oder Russland vorzubereiten. Flugzeugträger, U-Boote, Kriegsflugzeuge, unbemannte Wasserfahrzeuge und fast 25.000 Streitkräfte werden an der Großübung LSE 2021 teilnehmen, die im Spätsommer beginnen soll, berichtete die US-amerikanische Nachrichtenagentur Military.com am Freitag. Das massive Kriegsspiel wird 17 Zeitzonen umfassen, in denen sich amerikanische Seeleute und Marinekräfte in den USA, Afrika, Europa und im Pazifik zusammenschließen. LSE ist mehr als nur ein Training. Es nutzt die integrierte Kampfkraft mehrerer Seestreitkräfte, um Sensoren, Waffen und Plattformen in allen Bereichen in umkämpften Umgebungen weltweit gemeinsam zu nutzen, sagte Christopher Grady, Kommandeur der Oberkommandos der US Navy, laut dem Bericht. Die Übung, fügte er hinzu, werde die erste in einer Reihe sein, die weiterhin die Grenzen dessen sprengen wird, was es bedeutet, die überlegene Seestreitkraft zu sein. Dem Bericht zufolge werden Live-Streitkräfte an den militärischen Übungen sowohl im Atlantik als auch im Pazifik teilnehmen. Es hieß weiter, dass die US-Marine und die Marineinfanterie nach jahrzehntelangen Missionen mit Schwerpunkt auf dem Nahen Osten enger zusammenarbeiten. Taekwondo. Iranerin qualifiziert sich für die Olympischen Spiele. Eine iranische Taekwondo-Kämpferin hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Laut IRNA gewann Nahid Kiani, die Vertreterin des iranischen Taekwondo, am Samstag das Halbfinalspiel gegen die Vertreterin Jordaniens, qualifizierte sich für das Endspiel und bekam somit die Quote der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Im Halbfinale der 57 Kilogramm Gewichtsklasse trat Kiani gegen Natalie Hamidi, die asiatische Junioren-Silbermedaillengewinnerin von 2019 aus Jordanien, an, besiegte ihre Gegnerin und rückte ins Endspiel vor, um den Schein für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio zu erhalten. Die iranische Taekwondo-Kämpferin trat zuvor auch gegen Phanapa Harnsujin aus Thailand an, besiegte ihre berühmte Gegnerin mit einem guten und spektakulären Kampf und erreichte das Halbfinale. Harnsujin hatte vor diesem Spiel sowohl in der Weltmeisterschaft als auch in den asiatischen Meisterschaften Gold und Silber gewonnen. Der zweite und letzte Tag des olympischen Taekwondo-Wettkampfs in Asien wurde gestern, Samstag, in der jordanischen Hauptstadt Amman abgehalten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21, Mashhad 24, Isfahan 21, Shiraz 26 und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Musik. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, sprach mit uns über örtliche und weltweit internationale Hintergründe und die bittere Lage Palästinas, dass eine Ausmerzungspolitik durch Israels Regierung ausgesetzt bleibt. Sie hören den dritten Teil dieses Interviews.
Herr Hörstel, wir beobachten leider, dass der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas, aber auch eine Reihe von anderen arabischen Verantwortungsträgern fast gar nichts dagegen sagen. Von daher geht man sogar davon aus, dass so eine stillschweigende Koalition zwischen Abbas und vielleicht auch Netanyahu und auch Amerikaner einfach vorhanden ist. Das ist jedenfalls eine Vermutung, die auch von einem israelischen Journalisten mir gegenüber geäußert worden ist. Was meinen Sie dazu?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich erinnere mal vor Jahren, ja, als ich angefangen habe, die Fühler zu Hamas auszustrecken, weil ich gesagt habe, so, der Westen meint, das sind Terroristen. Ich meine, dazu hat er gar kein Recht und die Terroristen sitzen eher im Westen und in Israel. Und ich will jetzt mit denen sprechen deshalb, weil ich glaube, dass es sehr wertvoll wäre, wenn die prominenten Juden, die es gibt in aller Welt, ganz tolle, wirklich gute Leute, mit denen eine wunderbare, gute menschliche Lösung für den Nahen Osten möglich wäre, ja, nämlich die Leute, die nicht korrupt sind, die nicht solche seltsamen Vögel sind, wie wir permanent an den israelischen Regierungen erleben, dass diese Menschen in direkten Gesprächskontakt mit Hamas kämen. Ohne dieses Ziel zu erläutern, habe ich dann tatsächlich mit dem Büro der Palästinenservertretung in Berlin, das ja wie so eine Botschaft ist und von einigen ja auch so anerkannt wird, dass, weil Deutschland ja Palästina nicht anerkennt. Es gibt 137 Staaten ungefähr, die erkennen Palästina an als Staat, Deutschland nicht. So, und dann haben die gesagt, sie seien für Kontakte zu Hamas nicht zuständig. Die fühlen sich also offenbar nur zuständig für Kontakte von Herrn Abbas. Und das habe ich mit Erstaunen und allerdings auch mit Kritik zur Kenntnis genommen und werde mich an dieses Büro nicht weiter wenden, weil dort relevante Sachen offenbar nicht passieren. Und diese, wie soll man sagen, Bequemlichkeit in der palästinensischen Führung und dieses, wie soll man sagen, sich arrangieren, so muss man das wohl nennen, mit der israelischen Unterdrückung, das weiß ich, dass das die Masse der Palästinenser eigentlich nicht möchte. Das erklärt auch, wie soll man sagen, Erfolge der Hamas auf der Westbank. Und diese schwierige Lage bessert nichts. Die Tatsache, dass es Israel durch Maßnahmen von der Erpressung bis hin zum Mord gelungen ist, die Palästinenser in der Westbank gefügiger zu machen als die Palästinenser in Gaza, das ist kein Ruhmesblatt für Israel, um das mal so zu sagen, aber seine Tatsache.
Herr Hörstel, zum ersten Mal hat der amerikanische Präsident Joe Biden den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in einem Telefonat zur Mäßigung angemahnt haben soll. Wie wichtig ist diese Mahnung für den Abbau der gegenwärtigen Spannungen?
Die Mahnung an sich ist noch gar nicht viel wert, weil, wie Walid Amer auch sagt, eine Kritik an Israel ohne Sanktionen bringt nichts. Tatsächlich aber gibt es eben ein Umfeld und das ist gesellschaftlich und das, da müssen auch die Medien, die es nicht wollen, wie zum Beispiel der Spiegel oder das ZDF, die müssen dann eben tatsächlich hier auch etwas kritischer sein, weil sie sich sonst zu weit von der Bevölkerung entfernen und ihre politische Manipulationsarbeit gefährden. Und das ist ein wichtiges Drehmoment, sodass eben Biden sagt, schreibt hier der Spiegel, es gab vor meiner Nase, dass er eine deutliche Deeskalation auf dem Weg zu einer Waffenruhe noch im Laufe des Tages erwarte. Das hat er gestern gesagt. Also diese deutliche Mäßigung sehe ich jetzt noch nicht, aber tatsächlich, das sind ernste Worte, die man so ernst nehmen muss, weil es gibt einen Druck. Es gibt einen klaren Druck auf die amerikanische Regierung aus der Welt und inneramerikanisch durch die amerikanische Bevölkerung, die protestiert, dass endlich die Waffenexporte nach Israel aufhören. Und allerdings ist das unerträglich, wenn ein Staat, wie soll man sagen, gewohnheitsmäßig Zivilisten abschlachtet, dass man den in dieser Form mit Waffen ausrüstet, wie Washington das tut. Und tatsächlich, das führt dann eben dazu, dass der Präsident diesen Druck weitergibt an Benjamin Netanyahu in Tel Aviv.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung, wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Es ist wieder soweit, verehrte Damen und Herren, an den Empfangsgeräten, gleich welcher Art. Die bei uns eingegangene Post liegt bereit, um vorgelesen zu werden. Dazu begrüßen wir Sie wieder herzlich und bedanken uns bei allen, die dazu beitragen, dass diese sonntägliche Sendereihe mit der Hörerpost weitergehen kann. Heute wollen wir in diesem Sinne diejenigen auffordern, die nur gerne hören und nicht gerne schreiben, auch einmal einen Beitrag zu leisten mit einem Brief, einer Mail oder einem Empfangsbericht mit einer Anmerkung, einem Lob, einer Kritik oder einer Frage. Nur so kann es weitergehen bei uns und unseren Hörern mit der Hörerpostsendung. Im Voraus schon mal herzlichen Dank an diejenigen, die sich heute entschließen, erstmals oder wieder mal zu schreiben. Bei unserem Quasi-Stammhörer Michael Lindner in Gera ist das Schreiben eines seiner Hobbys und so erhalten wir neulich von ihm folgende Ankündigung. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen nur kurz mitteilen, dass ich am 26. April 2021 einen Luftpostbrief an Sie abgeschickt habe. Ich hoffe, dass der Brief unversehrt bei Ihnen im Studio ankommt. Über ein entsprechendes Feedback würde ich mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund. Mit einem Strauß Frühlingsblumen verabschiede ich mich bis bald. Ihr treuer Hörerfreund Michael Lindner. Gerne hätten wir ihm ein entsprechendes Feedback geschickt, aber leider ist seine Post noch nicht eingetroffen. Mal sehen, ob es vielleicht in der nächsten Woche soweit sein wird. Wir sehen dieser Post schon freudig entgegen. Danke, lieber Herr Lindner, dass Sie uns weiter die Treue halten. Nachdem uns Chris Krebs in Male schon mal einen Empfangsbericht geschrieben hatte, meldete er sich nun im Mai wieder bei uns. Sehr geehrte Damen und Herren der deutschen Redaktion, ich sende Ihnen einen Hörerbericht vom 7. Mai. Leider war meine Antenne kaputt, so dass ich diese erst reparieren musste, dann konnte ich Ihre Sendungen wieder empfangen. Außerdem finde ich Ihren Reisebericht interessant, so dass ich viel durch Sehenswürdigkeiten über Ihr Land erfahre und eventuell dort auch mal Urlaub machen kann. Dann fand ich den geschichtlichen Sonderbeitrag richtig interessant, da ich mir immer die Frage gestellt habe, wie eigentlich der Konflikt entstanden ist. Danke, dass ich das von Ihnen erfahren habe. Machen Sie bitte weiter so. Haben Sie eventuell eine QSL-Karte oder etwas anderes? Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund. Chris Krebs in Mal. Wir danken Herrn Krebs für seinen Empfangsbericht und seine Anmerkungen. Er stellte auch noch die Frage, wie heißt das Gebäude mit den zwei Kuppeln? Seine Frage geht aus dem gehörten Beitrag der Sendereihe mit uns durch Iran hervor, in dem am 7. Mai über die Stadt Yazd berichtet wurde. Die Freitagsmoschee der Stadt Yazd hat eine äußere und eine innere Kuppel, hieß es in dem Bericht, also quasi eine Doppelkuppel. Also ist die Antwort auf die Frage unseres Hörerfreundes die Freitagsmoschee in Yazd. Auf unserer Internetseite können Sie übrigens alle Sendungen im Archiv der Tagesprogramme finden, liebe Hörerfreunde, mit Internet. Am letzten Sonntag hatten wir ja keine Zeit mehr, die Mails einiger Hörerfreunde vorzulesen. Deshalb wollen wir dies zunächst nachholen und beginnen mit der Mail von Volker Wilschrei. Liebe Freunde von IRIB, vielen Dank für die interessanten Programme in den letzten Wochen. Leider ist bei mir der Empfang auf 7300 kHz nach wie vor nicht besser geworden. Mit meinem Empfänger kann ich so gut wie kein Signal empfangen und muss daher entweder auf Ihre Internetpräsenz auf Pulse Today zugreifen oder auf das niederländische Relais in Enschede. Schade, ich bevorzuge als alter DXer die Kurzwelle, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weiche ich dann doch auf Internet aus. Was das Impfen betrifft, so habe ich am 14. April meine zweite Dosis von Moderna bekommen und habe sie auch gut vertragen. Bei meiner Frau dauert es noch 3 Wochen, bis sie die erste Impfung bekommt. Hoffe, danach kommen wir endlich die Lockerungen, die es uns ermöglichen, wieder unsere Lieben zu sehen. Besonders schwer fällt mir das bei meiner Mutter, die ja bald 98 Jahre alt wird und im Seniorenheim hier in Dillingen wohnt. Sie ist zwar auch 2-mal geimpft, aber ein Besuch ist nur 1-mal in der Woche für 45 Minuten möglich. Da sie vorgestern gefallen ist und sich verletzt hat, habe ich aber für diese Woche eine Sondergenehmigung bekommen, sie 3-mal zu sehen. Nach einem Jahr Abstinenz ist sie ziemlich einsam geworden und deprimiert. Sie muss dringend mal ein bisschen gedrückt werden und mit jemandem sprechen können. Per Telefon ist das wegen ihrer Schwerhörigkeit akustisch kaum möglich. Nun zu meinen 5 Empfangsberichten für heute, die Nummern 2171 bis 2175. Vielen Dank, Herr Wilschrei, für alles Geschriebene, die Empfangsberichte und auch die Grüße zum Fetrfest. Wir freuen uns, wenn unsere Hörerfreunde auch aus ihrem persönlichen Leben berichten. Das ist der über Jahre gewachsene Freundschaft mit uns und unserem Sender zu verdanken. Wir wünschen Ihrer Frau Mutter gute Genesung und hoffen, dass sie die Treffen mit ihrem Sohn genießen konnte und es bald durch die Impfungen zu einer weiteren Normalisierung der Situation kommt. Eine weitere Mail, die letzte Woche nicht an die Reihe kam, ist die von Helmut Matt. Gott sei Dank ist er wieder auf den Beinen und wir erfahren durch seine Mail, was ihm kürzlich gesundheitlich widerfahren ist. Liebe Freunde von IRIB, Pars Today in Teheran, heute sende ich Ihnen meine Empfangsberichte Nummer 2900 bis 2926. Bei den verpassten Sendungen habe ich mittlerweile über die Internetstreams all jene Sendungen nachgehört, die mich interessieren. Der Empfang auf der Frequenz 7300 kHz ist nach wie vor gut, so dass ich jetzt wieder die echten Beiträge aus Teheran hören kann. Für Ihre teilnehmenden Worte vom 2. Mai dieses Jahres möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ja, ich bin wieder da. Ich kann sagen, dass ich ganz großes Glück und den Beistand des Allmächtigen hatte. Sowohl, dass ich überhaupt noch lebe, als auch, dass jene Teile meines Gehirns, die für das Denken und die Sprache verantwortlich sind, praktisch nicht betroffen waren bzw. sind. Es waren sehr schwere Tage, die ich durchgemacht habe, und ich bin heilfroh, dass ich mittlerweile wieder zu Hause sein darf. Nun berichtet unser Breisgauer Stammhörer genauer über die Geschehnisse Ende April. Ich war am Lesen, als das alles am 24. April über mich kam. Ich bin mit dem Kopf gegen die Wand geknallt und konnte gerade noch Linda rufen. Was dann kam, ging ganz schnell. Ich dachte, es sei das Ende, war für ganz kurze Zeit total weg und als ich wieder zu mir kam, war Linda schon bei mir. Sie rief gleich den Notarzt an und ließ mich ins Krankenhaus bringen. Dort war ich dann 11 Tage lang auf der Beobachtungsstation für Schlaganfälle, was sehr anstrengend war. Die Entzündung am kleinen Gehirn, circa Tischtennisball groß, wuchs dann auch bis zu einer Größe eines Tennisballs an, um sich dann nach gut 4 bis 5 Tagen allmählich wieder zurückzuentwickeln. So kam ich dann auch nach 11 Tagen in ein Privatzimmer und am 6. Mai nach Hause. Nach einer abschließenden Untersuchung meinte der Oberarzt, alles sei weitaus besser als erwartet. Inzwischen kann ich auch leidlich gehen, es fällt aber noch sehr schwer. Ich muss den Gleichgewichtssinn wieder entwickeln und die Tabletten, die ich jetzt nehmen muss, vertrage ich sehr schlecht. Das alles muss sich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen einspielen. Wenigstens bin ich nicht mehr im Krankenhaus und zudem kann ich nun auch wieder Radio hören, was mir sehr viel Freude macht und eine sehr schöne Abwechslung bietet. Ja, nun kennen Sie in Kurzform meinen Leidensweg. Ich bin froh, dass ich so viel göttliche Fügung und Glück hatte. Über jede Nachricht und jeden Beistand und das Mitgefühl habe ich mich sehr gefreut und ich möchte mich auf diesem Weg auch ganz herzlich bedanken bei allen, die bei mir waren und sind, ganz besonders auch bei der ganzen Redaktion und der Leitung von IRIB Pars Today in Teheran. Wie immer grüße ich Sie alle sehr herzlich, Ihr Breisgauer Hörerfreund Helmut Matt. Diese Schilderung von Herrn Matt zeigt, wie wir Menschen oftmals sehr unsanft daran erinnert werden, wie wertvoll das Gut Gesundheit ist und dass es gar nicht selbstverständlich ist, es zu besitzen. Sicher haben wir alle schon mal im Leben solch ein Signal bekommen, mehr oder weniger hart. Es ist gut, wenn wir solche Signale als Aufforderung verstehen können, uns mehr bewusst zu sein über das Leben und seinen Sinn und Wert. Sicherlich kann es auch eine Gelegenheit sein, unserem Schöpfer mehr für das zu danken, was wir nicht als Selbstverständlichkeit ansehen sollten, nämlich unsere Gesundheit. Wir danken unserem Stammhörer Helmut Matt vielmals für seine offenen Schilderungen, aus denen auch wir und unsere Hörer sicher viel lernen können. Und wir wünschen ihm an dieser Stelle nochmals alles, alles Gute für die weitere Genesung und Besserung seines Gesundheitszustandes, damit er baldigst wieder in allen Bereichen ein normales Leben führen kann. Nun singt Ali Sandvakili für Sie das Lied Niqab, das bedeutet auf Deutsch Maske.
چه خون چکیده در جامت، جهنمیست میان قلب آرامت، مرا مبر به سرزمین بدنامت، به گوشه سکوت بی سر انجامت، تو آن غنی چه خنده بر لبت داری، به صورتت نقاب معرفت داری، به جز بغض بگو چه در دلت داری، بی عشق چگونه امنیت داری، ای بی خبر از حال من، چکد از بال من، به قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم، آه ای دل دلگیر من، ای آه دامن گیر من، مرا بگیر از این تکرار، عاشقانه ها بسپار، فرشته عذابم را، جواب انتخابم را، جنون گرفت خوابم را، دیدم میان شعله رقصیدم، میان گریه خندیدم، ولی تو را نبخشیدم، از بال من، به قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم، آه ای دل دلگیر من، ای آه دامن گیر من، مرا بگیر از این تکرار، عاشقانه ها بسپار،
In der Politik gibt es sicher auch viele Masken zu lüften, was aber sehr, sehr schwierig ist und kleine Sender wie wir sich da schwer tun, gegen die Medienschwergewichte anzugehen, die die Meinungen der Massen formen. Dies zeigte sich auch bei der neuesten Eskalation des Nahostkonflikts, in dem den Palästinensern so gut wie keine Rechte zugestanden werden, im Gegensatz zu den Israelis. Aus unseren Nachrichten geht hervor, welche Seite von der Islamischen Republik Iran unterstützt wird. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir haben zwei Mails zum Thema bekommen, die wir heute noch vorlesen wollen. Liebe Freunde in Teheran, obwohl ich Deutscher bin und es mir verboten ist, irgendetwas Negatives gegenüber Israel zu sagen, werde ich es nun trotzdem tun. Nein, ich bin kein Judenhasser oder Antisemit, aber ich denke noch selbst und lasse mich nicht instrumentalisieren. Zur Geschichte. Es ist bereits der 73. Jahrestag der Nakba-Katastrophe. Hunderttausende Palästinenser wurden nach dem arabisch-israelischen Krieg 1948 aus ihrer Heimat vertrieben. Anschließend kam es zur Gründung des israelischen Staates, der in den Folgejahren 78% des palästinensischen Territoriums besetzte. Rund 700.000 Palästinenser befinden sich noch heute in Flüchtlingslagern im Westjordanland, in Gaza, Jordanien und Syrien. Millionen weitere Palästinenser leben unter israelischer Besatzung und müssen um ihr Leben fürchten. Aktuell sind die Palästinenser in Ost-Jerusalem von Zwangsräumungen betroffen. Der Gazastreifen wird ungeachtet ziviler Opfer erneut zerbombt. Dies ist belegbare Wahrheit und ich verstehe nicht, warum davon in unseren Medien nichts zu lesen ist. Ich kann durchaus verstehen, dass die gesamte arabische Welt gegen die Vorgehensweise der Israelis ist. Die Demonstrationen in Deutschland, die pro-Palästina sind, werden hier verurteilt, obwohl durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Ähnlich wie zum Thema Corona gibt es einen Meinungskorridor, der in Deutschland vorgegeben ist. Das nennt die Politik Demokratie. Wer davon abweicht, der ist Antisemit, Nazi oder Corona-Leugner oder Dissident. Was für eine tolle Meinungsvielfalt. Beste Grüße, Dietmar Wolf. Besten Dank, Herr Wolf, für Ihre Meinungsäußerung. Auch unsere Hörerfreundin Martina Pohl meldete sich mit ihrer neuesten Mail unter anderem zu diesem Thema. Liebe Redaktion in Teheran, vielen Dank an UM Saisa für seine Grüße in der Hörerpostsendung »Ich grüße zurück«. Auf der Landesgartenschau war ich noch nicht, werde das aber hoffentlich bald in Angriff nehmen. Ich werde dann darüber berichten. Die Lage hat sich, was Corona betrifft, etwas entspannt. Die Corona-Fallzahlen gehen weiter zurück. Das macht Hoffnung auf etwas mehr Normalität. Leider ist die Lage im Nahen Osten immer spannungsgeladen und explosiv. Der Konflikt zwischen Palästina und Israel eskaliert gerade wieder. Die Gründe der gegenseitigen Provokationen sind vielfältig. Die internationalen Bemühungen auf eine Waffenruhe zeigen einen ersten Erfolg. Ein Ende der Willkür und des Blutvergießens wird trotzdem nicht so schnell in Sicht sein. Nach der Proklamation des Staates Israel vor 73 Jahren kommt es in 25 Jahren zu 4 Kriegen zwischen Israel und den angrenzenden arabischen Staaten. Die Aktivitäten der Palästinenser verstärken sich, als Israel im Sechstagekrieg von 1967 große Gebietsteile der arabischen Nachbarstaaten besetzt. Israelische Truppen erobern unter anderem den Gazastreifen, die Golanhöhen sowie Ost-Jerusalem. Die Araber werden von einer UN-Resolution ermächtigt, die Anerkennung Israels als Staat von der Räumung der besetzten Gebiete wie auch von der Verwirklichung der Rechte der Palästinenser abhängig zu machen. Bezüglich des Sechstagekrieges debattierten Jahre später die israelischen Medien lebhaft und kontrovers über die negativen und positiven Folgen des Sieges der jüdischen Streitkräfte. Man untersuche dabei, in welchem Maße der göttliche Segen, der in dieser Entscheidungsschlacht sichtbar den Waffengang Israels begleitete, einem religiösen Identitätsbegriff des Judenstaates auf Kosten des zionistischen Ideals, das sich zum politischen Säkularismus bekannte, Auftrieb gab. Kritik geht an das israelische Vorgehen genauso wie den Raketenbeschuss militanter Palästinenser. Auf beiden Seiten gibt es Tote und Verletzte. Ägypten hat die Möglichkeit, auf beiden Seiten Einfluss zu nehmen. Auch Katar hat großes Gewicht und kann seine Machtposition gezielt einsetzen. Im Gazastreifen flüchten Familien in Schulen in der Hoffnung, dass diese nicht angegriffen werden. Die Menschen wollen endlich menschenwürdiger leben dürfen. Wenige glauben an eine Lösung des immer wiederkehrenden Konfliktpotenzials zwischen beiden Lagern. Wie kann man nach vorne schauen, wenn die Hoffnung auf Veränderung immer wieder begraben werden muss? Viele Grüße, Martina. Auch Ihnen, liebe Frau Pohl, vielen Dank für Ihre Zeilen zu diesem Konflikt, denen wir heute nichts mehr hinzufügen wollen. Außerdem danken wir für die Empfangsberichte. Nun haben wir keine Zeit mehr für die weitere eingegangene Post, wie die Empfangsberichte von Christoph Paustian, die uns O.M. Bernd Seiser zurückgeschickt hat, oder die Empfangsberichte von Paul Gaga mit interessanten Hinweisen, oder die Mails von Reinhard Westphal und Dieter Leupold und die Post, die in Berlin eingetroffen ist. Bis zum nächsten Mal wünschen wir noch Chodo Hafez, Gott schütze Sie. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Cheshm Intezar, was so viel bedeutet wie das Erwarten. Vorgetragen wird es von Yusef Mirkiani.
Put love in the dust. چندین خزان طی شد منم با بی بهارم، از چه نمی آیی بگو چشم انتظارم، از خنده دل گیرم تبسم کار من نیست، اما به گرمی دست غم را می فشارم،
اما به گرمی دست غم را می فشارم.
چندین خزان طی شد منم بی بهارم، از چه نمی آیی بگو چشم انتظارم، چشم انتظارم.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.